1902 kamen zwei englische Physiologen auf eine spannende Idee. Sie trennten eine Bauchspeicheldrüse von allen Nerven und konnten feststellen, dass die Bauchspeicheldrüse auch ohne Impulse aus den Nervenzellen Verdauungsenzyme absonderte. Ernest Henry Starling und William Madoc Bayliss hatten die Hormone entdeckt. 1905 prägten sie auch den Namen, den wir heute benutzen, Hormon, abgeleitet vom griechischen hormao, das bedeutet so viel wie antreiben, anregen. Heute wissen wir, dass diese Botenstoffe für zahlreiche Regelungsprozesse im Körper verantwortlich sind. Veränderungen im Hormonhaushalt ziehen dann auch komplexe Veränderungen im Körper nach sich. Ein sicherlich prominentes Beispiel ist die Menopause. Wir sind der Frage, was für Frauen mit ADHS im Kontext zyklusbedingter Schwankungen, Schwangerschaft oder eben auch Menopause wichtig ist, im März 2025 mit Doktorin Caroline Zimmermann in einer eigenen Podcast-Ausgabe zu diesem Thema nachgegangen. Gerne reinhören. Heute, in dieser Ausgabe, wollen wir ein wenig breiter auf das Thema schauen und ich freue mich über die Expertin, die wir für diese Ausgabe gewinnen konnten, Doktorin Astrid Neu-Lobkowitz. Sie ist Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Sie ist niedergelassen in eigener Praxis, hat diverse Fachbücher zu ADHS geschrieben und setzt sich seit Jahren für die Bedarfe von Menschen mit ADHS ein. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Hören, eine Menge guter Informationen, hoffentlich. Und wir springen rein in das Gespräch mit Doktorin Astrid Neu-Lobkowitz. Jetzt erstmal hallo und schön, dass Sie da sind, Astrid Neu-Lobkowitz.
Vielen Dank für die Einladung.
Schauen wir doch zuerst mal ein bisschen in die Physiologie. Welche Rolle spielen denn grundsätzlich Neurotransmitter und Hormone, also wie Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, in der Pathophysiologie des ADHS?
Ja, eine ganz große. Also vorwiegend Dopamin, wobei sicherlich nicht alleine Dopamin, aber um es mal zu vereinfachen, nehmen wir jetzt das Dopamin. Wir wissen, dass das erblich bedingt, dass Dopamin zu schnell abgebaut wird. Mhm. Und wenn man es jetzt vereinfacht sagt, ist es eine Dopaminmangel. Und das ist ja auch das, wie wir es behandeln, nämlich dass wir versuchen, das Dopamin hochzuregulieren. Mhm. Spielt natürlich sicher Noradrenalin, GABA und so weiter, spielen alle miteinander. Das betrifft ja auch Netzwerke, Netzwerke der Aufmerksamkeit, Netzwerke der Motivation. Und ich erkläre es immer sehr einfach für meine Patienten. Die Netzwerke, die Konnektivität der Netzwerke ist geringer, wenn wir eben zu wenig Dopamin haben. Und wenn man dieses Dopamin erhöht, sind Netzwerke besser verschaltet. Ja, man wird ja nicht schlauer. Aber ADS-Patienten werden deutlich funktionaler, wenn eben ihre Netzwerke durch Dopamin besser reguliert werden. Und das Serotonin und auch das Noradrenalin spielt natürlich eine Rolle bei der Depression. Jetzt haben wir das natürlich, dass wir diese hohe Zahl von Komorbiditäten bei ADHS haben. Etwa 80% der ADHSler entwickeln weitere seelische Erkrankungen, mindestens eine, 50% zwei und mehr. Und es sind vorwiegend eben Depression, Angststörung, Suchterkrankung, Essstörung. Und die spielen natürlich ineinander. Wobei der große Unterschied, das muss man immer erklären, das ADHS haben sie ihr Leben lang. Das ist jetzt auch im neuen ICD anders gewertet. Das gilt als neurogene Strukturerkrankung. Das heißt, das ADHS können sich einfach wegmachen und abschaffen. Da finde ich immer diese Diskussion um Neurodiversität eigentlich sehr hilfreich. Das ADS bleibt neurodivers als Besonderheit. Mhm. Und es geht darum, das ist Ihre Aufgabe als Therapeut, einen guten Weg dem Patienten zu weisen. Wie kann ich mit ADS mich richtig platzieren? Wie kann ich dazu lernen, dass ich bessere Planungsfunktionen kriege, mich besser selber steuern kann? Ja, aber ich werde immer etwas anders sein. Und das finde ich auch wichtig. Deswegen sage ich auch immer gerne, das ADS ist eine besondere Art zu sein. Mit einem anderen Stärke- und Schwächeprofil als neurotypische Menschen.
Ja, das ist dieser Blick, darüber haben wir im Podcast ja auch schon einmal gesprochen. Natürlich nicht nur auf die Pathologie. Es ist natürlich eine Pathologie, weil es für diese Menschen als Erkrankung, als Einschränkung empfunden wird. Aber ich glaube, in der Therapie dann zu erfahren, in der Behandlung, dass es das nicht nur ist, das finde ich ganz spannend. Bleiben wir bei den Hormonen. Ich meine, dass Hormone einen massiven Einfluss auf unseren Körper haben, das brauche ich nicht zu erklären. Das ist naiv. Aber Wenn wir jetzt das voraussetzen, wie sieht denn das aus? Haben dann Zeiten, wo wir regelkonform sozusagen starke hormonelle Veränderungen haben, nämlich Pubertät, die Menopause, Andropause, haben diese Phasen eine Auswirkung auf die ADHS-Symptomatik?
Ja, die haben ganz deutlich eine Auswirkung. Sie können sich das so vorstellen, die ADHSler sind oft eben auch hypersensitiv, kleine Veränderungen. Ja, können oft ganz große Auswirkungen haben. Ich bin da immer wieder verblüfft, jetzt mal ganz abgesehen von Hormonen. Also wenn von einer anderen Marke die Medikation ist, dann merken die schon große Unterschiede. Mhm. Ja, sind oft extrem gestört durch Hitze oder durch eine falsche Textur der Kleidung. Sie sind extrem empfindlich, sensitiv. Und wir sehen diese Hormonstörungen schon sehr deutlich, also einmal in der Pubertät. Ja, wir sehen es ganz stark beim prämenstruellen Syndrom. Also das haben fast die Hälfte aller ADS-Frauen haben ein ausgeprägtes prämenstruelles Syndrom mit Dysphorie. Wir sehen es auch nochmal in der Schwangerschaft, dass wir mehr Schwangerschaftskomplikationen haben. Mhm. Wir haben mehr Probleme, Geburtskomplikationen und wir haben eine deutlich höhere Rate an postpartaler Depression. Und dann aber nochmal ganz deutlich in der Menopause, das sagen eben ganz viele Frauen, boah, seitdem bin ich total schlapp und kriege überhaupt nichts mehr hin. Und das ist wirklich ganz wichtig zu erkennen, weil da bin ich jetzt ganz froh, dass die gynäkologischen Kollegen da mehr einsteigen, weil diese Gruppe Frauen in der Menopause mit ADHS sehr stark von Hormonersatztherapie profitiert. Ja? Mhm. Und das ist einfach da auch ganz wichtig für die Gynäkologen, Gynäkologinnen, ja, dass sie daran denken, dass man dann eventuell wirklich beides machen muss, wenn sie noch nicht die Diagnose haben, das ADHS einstellen, aber eben auch eine Hormonersatztherapie angeboten brauchen.
Glaube ich, ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch wieder dieses dran denken in der gynäkologischen Praxis und wie schön, dass Sie das aber auch sagen, dass sich das öffnet. Ich habe eh das Gefühl, ganz kurz im Gedanken dazu, dass die Menopause langsam in der Diskussion, in der gesellschaftlichen Diskussion auch die Bedeutung einnehmen darf, die sie auch braucht, weil das ja natürlich für das Individuum schon auch eine große Veränderung ist. Die Andropause wird ja immer so ein bisschen als Menopause des Mannes bezeichnet. Es geht ja darum, dass nur dass der Testosteronspiegel deutlich sinkt. Ab 40, 50 fängt das an. Ist auch individuell. Wenn wir jetzt auf diese Unterschiede schauen, gibt es denn grundsätzlich geschlechtsspezifische Unterschiede, die wir im Kontext hormoneller Einflussnahme auf ADHS beachten müssen? Sie haben ja jetzt die Frauen zum Beispiel schon angesprochen mit der Hormonersatztherapie. Also müssen wir da geschlechtersensibel behandeln?
Ja, das müssen wir in jedem Fall. Also wir müssen zum Beispiel auch bei menstruierenden Frauen, die ein prämenstruelles Syndrom haben, ist es einfach auch ganz wichtig, dass wir da eventuell prämenstruell die Medikation erhöhen müssen. Dass wir den Frauen auch sagen müssen, da seid ihr besonders empfindlich. Da muss man auch probieren. Ja, braucht man vielleicht sogar auch noch ein Antidepressivum in dieser Zeit, für eine kurze Zeit, um dieses dysphorische prämenstruelle Syndrom zu behandeln. Ja, und das ist natürlich anders als beim Mann, weil sie praktisch immer diesen Wechsel haben. Also sie haben ja immer diese periodische Hormonschwankung, ja, während der Mann ja in seiner Hormonstatus viel stabiler ist, auch wenn sein Testosteron langsam runtergeht, aber natürlich auch nicht so schnell wie bei der Frau. Es ist interessant, ich habe da geguckt bei Testosteron und ADHS, da gibt es eigentlich noch nicht so richtig dazu. Bei Männern, das ist ja auch immer so die Frage, muss man das Testosteron substituieren? Wenn es sehr niedrig ist, ja. Wenn es im Grenzbereich ist, gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Aber da gibt es nichts so Spezifisches im Moment für ADHS und Testosteron, dass das da eine Empfehlung gibt.
Sollten wir denn, wenn diese hormonellen Phasen da sind, die unterschiedlichen, Sie haben ja jetzt welche benannt, sollte denn eine endokrinologische Abklärung grundsätzlich im Kontext bei einer ADHS-Diagnostik, besonders bei Erwachsenen, erfolgen? Also müssen wir den Hormonhaushalt kennen, um es jetzt einfach zu sagen, damit wir ordentlich ADHS therapieren können?
Nein, das brauchen wir nicht, sondern es reicht uns ja, wenn uns die Frau sagt, ich habe 10 Tage vor meiner Periode, bin ich ein anderer Mensch. Das ist wirklich zum Teil extrem. Also ich habe einige Patienten, die sagen, da bin ich ein Monster. Ja, also ich bin Tage vor meiner Menstruation ein nicht zurechnungsfähiges, unausstehliches Monster und das tut mir unendlich leid. Also das können Sie hormonell auch nicht viel finden. Ja, sondern was wir wissen ist, offensichtlich ist die Ansprechbarkeit von Dopamin bei wechselnder Hormon Lage auch, dass das Dopamin dann einfach nicht mehr so gut wirkt. Ja, aber das können Sie nicht messen, sondern Sie würden einfach einer Frau, die Ihnen sagt, das mache ich jeden Monat mit, einfach schauen, wie Sie die abfangen. Sei es jetzt eben mit mehr Stimulantien, wenn Sie das gut verträgt, ist das wunderbar, dann ist das ja gar nicht schlimm. Ich verordne ganz oft verschiedene Stärken. Da kommen die oft wirklich sehr gut mit hin und sagen, ah, 10 Tage vorher muss ich dann auf eine höhere Dosis. Oder aber sie geben eben noch ein SSRI dazu, also zu dieser Zeit, wenn die Frau eben in dieser schwierigen Situation ist. In der Menopause, klar, so oder so, können sie gucken, wie steht die hormonell. Aber wenn sie eben doch zeigt, dass sie menopausal wird, dass sie darauf zusteuert und dass es ihr schlecht geht, dass sie dysphorisch wird, Gelenkbeschwerden kriegt, erschöpft ist, dauernd schwitzen muss und so weiter, dann beides machen. Ja? Hormonersatztherapie auch versuchen, wenn sie keine Kontraindikationen hat, sei es jetzt Brustkrebs oder Thromboseneigung oder so, dann probieren. Und das ist oft für Frauen oft nochmal eine ganz starke Verbesserung ihrer Lebensqualität, wenn wir sie eben auch hormonell abfangen. Aber man würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, muss jede Frau den Hormonstatus bestimmen, sondern man macht das klinisch, ja. Was zeigt sie für Symptome?
Und da im Zweifel, Sie sagen es, entweder wird es einem mitgeteilt, aber natürlich, so höre ich das, darf man natürlich auch mal nachfragen, wie geht's Ihnen denn da eigentlich, wenn das immer wiederkehrend auftaucht. Aber, das haben Sie schön skizziert, da kann man eben variabel reagieren und kann dann mit der Betroffenen schauen, was man machen kann. Jetzt haben wir bis jetzt ja über Veränderungen gesprochen, die in Anführungsstrichen natürlich sind, also die in unserem Leben so kommen. Der Hormonhaushalt kann natürlich auch durch eine Erkrankung verändert werden. Also eine Schilddrüsenerkrankung, das ist wahrscheinlich so das prominenteste Beispiel. Wenn sowas besteht, gibt es da besondere Dinge zu beachten für die ADHS-Therapie?
Hashimoto-Tinnitus ist wirklich extrem häufig, ja. Wir machen das immer routinemäßig. Da finde ich das völlig gerechtfertigt, Weil wir ja natürlich auch nochmal differenzialdiagnostisch ausschließen müssen, hat er vielleicht eine Hypothyreose oder auch eine Hyper, ja. Und sie finden das häufig, ja. Dann haben sie, wie man das in der Medizin so schön sagt, Flöhe und Läuse, ja. Aber diese Autoimmunerkrankungen, die ja häufiger sind, ja, stressinduzierte, wie auch immer, das muss man auf dem Schirm haben. Ich muss das Thyroxin substituieren, ja, und muss gleichzeitig Stimulantien geben. Das Interessante finde ich immer, das kann ich immer meinen Patienten gut erklären. Gucken Sie mal, bei der Hashimoto-Tinnitus verarbeitet Ihre Schilddrüse nicht mehr so gut und Sie haben zu wenig Thyroxin. Und das nehmen Sie ein und haben Sie gar kein Problem mit, weil Sie brauchen halt Thyroxin. Das Gleiche ist eigentlich bei ADS, nur dass es in Ihrem Kopf passiert. Sie brauchen halt das Dopamin, aber da haben Sie so das Gefühl, ja, boah, jetzt werde ich fremdgesteuert und so weiter. Ja, und das ist eigentlich immer so ganz gut, mal den Pattern-Mechanismus, ja, wie ähnlich das ist. Und dann sind Sie dann auch so sagen, ja, stimmt, bei Schilddrüsenhormonen hätte ich gar kein Problem. Also das bringt schon manchmal was, das auch noch mit zu erklären. Aber das möchte ich unbedingt betonen. Also dass gerade die Schilddrüsendiagnostik sollte man mitlaufen lassen. Das ist nicht in den Leitlinien mit drin. Würde ich dringend empfehlen. Ich mache ja sehr viele ADHS-Patienten, ja, weil wir es einfach so oft sehen.
Können Sie so zum Abschluss nochmal zusammenfassen, was wäre Ihnen die Take-Home-Message, wenn ich das mal so nennen darf, die KollegInnen, aber auch interessierte Laien hören uns ja zu, mitnehmen sollen, wenn wir auf ADHS schauen und auf hormonelle Dysbalancen?
Auf jeden Fall bei den Frauen im Blick haben, dass hormonelle Veränderungen große Ausschläge machen können. Ja, also PMS, merken Sie das, was die Hälfte hat, PMS-Symptome, postpartale Depression, dreimal häufiger, Menopause, viel mehr Beschwerden bei ADS-Frauen. Und das ist alles was man sehr gut behandeln kann. Und ganz klar, Schilddrüse, immer daran denken, dass die Schilddrüse eben auch gestört sein kann, dass es eben vor allen Dingen um die Hashimoto-Tinnitus geht. Und das hat man ja schnell auch mit untersucht, ja. Aber das muss man einfach mit beachten. Und dann ist das alles gut behandelbar. Ja, aber es geht ja darum, auch dieses Wissen zu implementieren, ja, wie komplex ADS ist. Das zeigt sich eben auf ganz, ganz vielen Gebieten, auch in der inneren Medizin und in anderen Fachgebieten.
Und zeigt einfach auch die Notwendigkeit der guten und engmaschigen Vernetzung der unterschiedlichen Disziplinen und des Austauschs. Sie haben es ja gesagt, bei den GynäkologInnen passiert das schon ganz aktiv und vielleicht hat ja der ein oder andere, der uns zuhört, jetzt auch Lust bekommen beim Podcast und ist da tätig und ist da anders aufmerksam. Ich danke Ihnen sehr, Dr. Neu-Lobkowitz, für Ihre Zeit und Ihre Expertise hier bei uns im Podcast.
Vielen Dank.